KBS
Magazin. KBS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, hallo, ihr hört das AWS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X. Und heute im Studio sind Dieter Kivili und
German.
Und wir haben einen Gast, nämlich den Dr. Andreas Wolf von Medico International. Und mit dem sprechen wir gleich über seine Arbeit bei Medico. Da ist er Projektkoordinator für Medizin. Sprechen darüber, wie das so ist bei dieser NGO in der internationalen Politik und auch die Situation in Ägypten, womit er sich besonders beschäftigt.
Guten Tag, liebe Zuhörer, am 2. Juli. Heute haben wir Dr. Andreas Wolf von Medico International zu Gast. Medico International kennt man vom Hören. Was ist Medico International eigentlich? Da haben wir uns schlau gemacht und die Selbstbeschreibung von Medico rausgesucht. Ich lese sie mal kurz vor, weil sie ist etwas anders als andere Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen. Zitat aus der Internetseite von Medico über ihre Selbsterstellung. Seit mehr als 40 Jahren kämpft Medico International als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation für gesellschaftliche Veränderung. In Solidarität mit den Ausgegrenzten und Marginalisierten im globalen Süden setzt sich Medico für menschenwürdige Lebensverhältnisse ein, die ein Höchstmaß an Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit ermöglichen. Das Ziel ist, Armut, Not und Gewalt nicht nur zu lindern, sondern ihre Ursachen zu erkennen und zu überwinden. Denn die Welt leidet nicht an zu wenig Hilfe, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig macht. Für Medico ist Hilfe Teil eines umfassenden solidarischen und politischen Handelns. Unser Bemühen, emanzipatorische Prozesse zu unterstützen, schließt dabei das Bewusstsein um die ambivalenten Folgen von Hilfe ein. Wir handeln nach der Maxime, Hilfe verteidigen, kritisieren und überwinden. Und 1997 wurde die von Medico initiierte internationale Kampagne zum Verbot von Landminen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Daher kennen es wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer. Genau.
Ja, das ist Medico in der Selbstdarstellung, wie es auf der Homepage auch von Ihnen selber so formuliert wird. Und Andreas arbeitet bei Medico. Vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz darüber sprechen, wie das da eigentlich funktioniert. Also was ist Medico und vielleicht auch welche konkreten Kampagnen oder Einsatzorte? Also wie ist es strukturiert? Wie ist Frankfurt jetzt hier als der Hauptsitz der Zentrale verbunden mit den anderen Einsatzorten auf der Welt?
Ja, guten Tag erstmal. Ja, vielen Dank auch für die Einladung hier ins Radio X. Die Organisation Medico ist eben seit über 40 Jahren jetzt hier in Frankfurt auch ansässig, hier in Frankfurt auch gegründet worden. Und wir arbeiten inzwischen mit einem großen Team hier in Frankfurt annähernd über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle in Frankfurt. Wir haben ein größeres Büro auch in Palästina, in Ramallah und noch Kollegen auch an 2, 3 anderen Orten in der Welt. Aber eben der Schwerpunkt ist tatsächlich hier in Frankfurt und auch deswegen, weil unsere direkte Arbeit eben mit den lokalen Partnerorganisationen von Medico in jetzt inzwischen 27 Ländern stattfindet, sodass wir schicken nicht selber irgendwelche Menschen raus, um da zu arbeiten, sondern wir unterstützen die lokalen Organisationen. Das ist der grundsätzliche Arbeitsansatz von uns, dass wir mit diesen lokalen Fachleuten, mit den lokalen Aktivisten gemeinsam auch eben in solidarischer Hilfe deren Arbeit unterstützen und gemeinsam mit ihnen auch zum Beispiel in internationalen Kampagnen versuchen eben auch auf globaler, größerer Ebene Veränderungen herbeizuführen, wie beispielsweise mit dieser Kampagne zum Verbot der Landminen, auch in gesundheitsbezogenen Themen. Das People's Health Movement ist aktuell ein wichtiger Partner für uns. Health Action International war so etwas, das es immer noch gibt, die stärker die Pharmapolitik fokussiert haben. Das sind alles Zusammenschlüsse, in denen Medico aktiv ist und damit auch sozusagen, obwohl wir so eine relativ kleine oder überschaubare Organisation sind, tatsächlich auch größerem Umfang auch international präsent sein können.
Eine Frage, wie kommt man eigentlich dazu, bei Medico zu arbeiten? Kennt man Medico schon davor und bewirbt sich direkt auf Medico oder über Kontakte oder?
Ja, bei mir war das tatsächlich so, ich kannte Medico schon, ich habe Medizin studiert und da war Medico International schon auch für Linke, die in ihrer Fachschaftsinitiative aktiv sind und ein bisschen international was mitbekommen, da war Medico in den Jahren Anfang der 90er, Ende der 80er, als ich studiert habe, schon auch ein Begriff. Von daher wusste ich, was die Organisation ist, aber beworben habe ich mich ganz normal auf eine Stellenanzeige. Und was wichtig ist auch vielleicht noch, weil das Medico International trotz des Namens eben keine Ärzteorganisation ist. Tatsächlich bin ich der einzige Arzt bei uns in der Organisation. Und das ist dann auch sozusagen Teil meines Arbeitsplatzes. Also der medizinische Projektkoordinator, der hat eben nicht nur was direkt mit bestimmten Projektpartnern, Projekten und Ländern zu tun, bei mir in meinem Fall, sondern hat eben auch eine Funktion, andere Kollegen zu beraten in ihren Projektarbeiten, auch lokale Partner. Und da eben auch eine bestimmte Expertise, die jetzt mehr aus dem medizinischen Feld kommt, mit einzubringen in die Arbeit von Medico. Während unser Gesundheitsbegriff oder das, was wir ja fördern wollen, tatsächlich ja viel weiter ist als das, was Medizin zu Gesundheit beizutragen hat.
Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr Partner habt in, ich glaube, 27 Ländern sogar, 4 Büros, 27 Länder, in 27 Ländern oder Regionen seid ihr aktiv. Und das bedeutet aber auch, dass ihr eben mit den Menschen dort vor Ort zu tun habt. Das heißt, nicht nur mit den Menschen irgendwie gesundheitliche Hilfe oder sowas zur Verfügung stellt, sondern die einbindet in einen größeren Prozess. Also es geht nicht darum, ihnen irgendetwas zu offerieren, was sie dann entgegennehmen können, sondern mit ihnen zu arbeiten. Und so verstehe ich auch ein bisschen das Konzept von Medico im Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen oder NGOs. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, es gibt jetzt, wir sind da nicht die Einzigen, aber tatsächlich sind es auch unsere Partner, die die Konzepte entwickeln und ihre Projekte selber durchführen und wir unterstützen sie dabei. Also es ist sozusagen, es gibt Situationen, in denen wir auch gemeinsam Projekte entwickeln. Das kommt auch vor. Aber die Regel ist eigentlich, dass wir auf die Suche gehen, durchaus in den Ländern auch nach Partnern, nach Organisationen, die ähnlich denken wie wir, die auch einen ähnlichen Ansatz haben, die eben nicht nur karitativ das Leid lindern wollen der Armen, sondern die sagen, uns geht es genau darum, unsere politischen, sozialen Verhältnisse auch so zu verändern, dass Menschen besser leben können, dass die Hilfe möglicherweise auch irgendwann mal wieder überflüssig wird. Und das ist so ein bisschen der Weg, wie wir auch unsere Partner finden. Und in dem Sinne unterstützen wir sie dann eben auch.
Und was bleibt dann noch außer Fundraising in Deutschland? Oder ist es eher dann eine Netzwerkbildung unter den einzelnen Organisationen?
Genau, es ist sowohl, also Fundraising machen wir natürlich in Deutschland, weil eben das auch wesentlicher Teil unserer Mittel ist, die wir dann auch unseren Partnern zur Verfügung stellen können. Aber wir machen eben immer auch politische Öffentlichkeitsarbeit. Also wir verstehen unsere Arbeit hier in Deutschland, wo wir jetzt ja keine Projektarbeit in Deutschland machen, aber wir verstehen unsere Arbeit als eine politische Öffentlichkeitsarbeit, in der wir die Themen unserer Partner, die Themen, mit denen wir arbeiten, hier bekannt machen. Vor allem dann auch natürlich, besonders wenn deutsche Akteure damit involviert sind, wo wir sei die auch verantwortlich möglicherweise sind für die Bedingungen, wie wir das jetzt gerade etwa in der Textilarbeitskampagne gerade haben, wo es genau ja auch darum geht, in welcher Weise globale Konzerne oder Pharmakonzerne verantwortlich auch dafür sind für Bedingungen, unter denen Menschen leiden, unter denen Menschen krank werden.
Wir wollen später nochmal darauf kommen, welche Kampagnen jetzt hier vor Ort vielleicht auch gemacht werden, auch in Frankfurt, weil wir hier auch der Ort sind, an dem Blocktupai stattfindet und wir in der Sendung auch schon oft darüber berichtet haben und ihr da aktiv seid. Und auch wir wollen auch nochmal später sprechen über Ägypten und ich glaube, das sind beides Momente, die eben dieses ja diese politische Ausrichtung berühren, die sich auch in dieser Selbstdarstellung, die wir am Anfang vorgelesen hatten, eigentlich zeigt. Und da sagt er ja, denn die Welt leidet nicht an zu wenig Hilfe, sondern an den Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Also da gibt es ja eine Kritik, eine konkrete Kritik an Verhältnissen. Da muss man sich ja vor Ort dann schon sehr einmischen, auch in die lokale Politik von ganz unterschiedlichen Ländern. Also du hast gesagt, ihr habt ein Büro in Palästina, Israel. Also da zum Beispiel, da muss man sich ja ganz schön positionieren.
Genau. Also wir sehen tatsächlich unsere Hilfe eben als nicht etwas Neutrales, etwas, was sozusagen aus dem, gibt ja den klassischen, sag ich mal, entpolitisierten, sehr neutralistischen humanitären Hilfsbegriff, wo wir immer sagen, das ist nicht das, was wir machen, sondern wir unterstützen ganz klar Akteure, die auch was ändern wollen, die nicht einfach sagen, die Welt ist so schlecht, wie sie ist und deswegen muss man den Armen dabei helfen, dass sie überleben oder dass sie irgendwie zurechtkommen, sondern wir sagen, es muss tatsächlich sich etwas ändern in dieser Welt. Und das heißt, das ist eine klare politische Stellungnahme, eine Einflussnahme. Im Fall, konkreten Fall Israel-Palästina ist das primär auch eine Arbeit, die wir hier machen in der Lobbyarbeit mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel, wo wir versuchen auch die Politik der Bundesregierung auch daran messen zu lassen, dass sie menschenrechtliche Bedingungen auch mit gegenüber ihren politischen Partnern, also in diesem Fall dann der israelischen Regierung oder der palästinensischen Autonomiebehörde, tatsächlich auch durchsetzen. Also wir als Medico haben jetzt mehr sozusagen als unseren Akteur, den wir beeinflussen wollen, dann die deutsche Regierung, während unsere lokalen Partner, also die israelischen Ärzte für Menschenrechte zum Beispiel, natürlich primär die israelische Regierung kritisieren für ihre Menschenrechtsverletzungen und auch unsere palästinensischen Partner, Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel, die palästinensischen Behörden kritisieren.
Wie wird eigentlich ein Land oder eine Region zu einem Projektland, wo ihr Partner findet und euch dann damit beschäftigt? Oder sprechen diese Partner euch an?
Also es gibt, sag mal, historisch kann man sagen, ist Medico an der Seite von Solidaritätsbewegungen entstanden. Das heißt, deswegen haben wir historisch zum Beispiel einen großen Arbeitsschwerpunkt in Zentralamerika, weil es da viele Solidaritätsbewegungen gab in den 80er Jahren im Kampf gegen die Diktaturen da vor Ort. Auch in Chile beispielsweise seit den 70er Jahren unterstützt Medico da bereits Menschenrechtsorganisationen in Südafrika, im Anti-Apartheid-Kampf, eben etwa auch in den kurdischen Gebieten. Also da hat Medico sehr eng an der Seite von politischen und Solidaritätsbewegungen aktiv geworden. Es gibt auch den Zugang, sag ich mal, die Situation über eine Katastrophe, weil wir machen ja auch Katastrophenhilfe, das heißt in bestimmten Notsituationen, wie wir jetzt aktuell zum Beispiel im letzten Herbst auf die Philippinen gekommen sind. Da haben wir eben auch unterstützen wir gerade ein Netzwerk von Basisgesundheitsorganisationen in der Nothilfe und in dem Wiederaufbau. Die kannten wir schon von unserer Arbeit aus den 80er Jahren, hatten aber viele Jahre mit ihnen keinen direkten Projektkontakt mehr und haben da, so sind wir sozusagen jetzt wieder auf die Philippinen gekommen.
Eine kurze Nachfrage nochmal, damit man ein bisschen tiefer geht zu den karitativen Maßnahmen der anderen Hilfsorganisationen. Ihr schreibt selber, das wären ambivalente Folgen, die Hilfe bringt. Und da wollte ich wissen, welche Probleme, welche ambivalenten Folgen kommen aus dieser karitativen Hilfe und wie sind dann die
Also ein ganz typisches Phänomen einer bestimmten Form von Hilfe, die ihre Bedingungen und auch ihre historisch zum Beispiel und politische Einbettung vernachlässigt, ist ganz klar, dass natürlich eine Art von Hilfe, die sehr stark die Empfänger der Hilfe als die Opfer sieht, denen man etwas geben muss, sie nicht als handelnde Subjekte und Akteure ihrer eigenen Welt darstellt, dass das natürlich sie auch hilfloser macht. Also die Frage, wie kann man Menschen ermächtigen, wieder in den Stand setzen, dass sie sich selber helfen, ihr Leben zu meistern, in die Hand zu nehmen, das wäre uns immer ein wichtiger Unterschied zu einem rein karitativ gedachten Helfen den Armen, sondern das ist etwas, was uns wichtig ist. Natürlich hat es auch mit Bildsprache zu tun. Die Frage, wenn man weiße Ärztinnen und Ärzte irgendwo hinschickt, die dann schwarzen afrikanischen Kindern helfen, dann hat das natürlich auch, symbolisiert das natürlich auch eine Geschichte von kolonialer Herrschaftsanordnung, die wir ganz problematisch finden. Das heißt, es mag Situationen immer auch geben, in denen natürlich vor Ort die lokalen Ressourcen nicht ausreichen. Aber die Erfahrung gerade auch in großen Katastrophen, wie jetzt in Haiti beispielsweise, wo wir auch aktiv waren, die Tatsache, dass diese internationalen Hilfsorganisationen quasi die Macht übernehmen, also letztlich alles auch koordinieren, die lokalen Strukturen tendenziell entmächtigen, tendenziell auch eben nicht in die Lage versetzen, selber das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen, das kritisieren wir sehr stark. Das verstehen wir als unsere, auch eine notwendige Auseinandersetzung innerhalb auch einer Hilfscommunity, also innerhalb der Zivilgesellschaft, die solche Dinge macht.
Ja, das würde mich interessieren. Würdest du sagen, es gibt so eine Art Markt, so eine Art Branche der Hilfsorganisationen, wo es dann auch wirklich darum geht, spendet man jetzt mehr an die Welthungerhilfe oder an den, weiß ich nicht, den UNHCR, woran man so spendet, so zu Weihnachten oder so, ja, also an verschiedene Organisationen gibt es da ja, die dann aber ja auch ihre Partner haben und dann die Entscheidungen auch darüber fällen, wer dann das Geld bekommt. Also im Grunde sind es ja schon ganz bedeutende politische Player.
Natürlich. Es gibt eine Konkurrenz auch natürlich in diesem Spendenmarkt. Das sieht man ja dann auch, wenn sozusagen auch aktiv Menschen beworben werden, die sich gar nicht selbst interessiert haben, sondern deren Adressen man gekauft hat, denen man dann Briefe schickt. Solche Praxen ist im Hilfsgeschäft ja durchaus üblich. Für uns ist natürlich wichtig, was wir versuchen, eben wenn wir sagen, die Akteure müssen gestärkt werden, ist das natürlich eine bestimmte Kritik auch an etwas, diese sehr schnelle, man muss jetzt sofort und auf der Stelle handeln und man muss ganz schnell, ganz sichtbar vor Ort auch mit seinen Hilfsgütern sein, man muss seine Tonnagen möglichst schnell ins nächste Flugzeug bringen und dann auf die Inseln fliegen. Das ist eine Art von also auch Präsentation der eigenen Hilfe, die wir stark kritisieren und die tendenziell eben die Akteure vor Ort immer unsichtbarer macht. Also weil die eben zum Beispiel nicht die lokale Sprache sprechen, dass man eben in den Interviews immer jemanden braucht, der Deutsch spricht, wenn man das für das deutsche Fernsehen dann macht. Also wo schon deswegen systematisch lokale Akteure benachteiligt werden. Das sind alles Entwicklung innerhalb auch dieses Hilfe-Business, an denen sich die großen Hilfsorganisationen, aber auch die kleinen Hilfsorganisationen eben zum Teil auch beteiligen und wo wir versuchen doch mit einem anderen Konzept, wo wir auch sagen, und das sind wir auch nicht alleine, da gibt es das Bündnis Entwicklung hilft, die eben bewusst sagen, Nothilfe muss sich immer auch schon in die Perspektive der längerfristigen Entwicklung mit einbeziehen und die haben diesen partnerschaftlichen Ansatz, indem wir eben lokale Organisationen in ihrer Hilfe stärken, dass man das auch deutlicher in so einer Abgrenzung auch zu einer solchen sehr zupackenden Hilfe, die eben schnelle Ergebnisse und dann eben auch zählbar und allein alles, was messbar und zählbar ist, das zählt und alles andere geht tendenziell verloren.
Als Teil eines Netzwerks werdet ihr von Medico auch bei, zur Mitgliedsversammlung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen eingeladen nach Genf. Würdest du sagen, dass ihr da auch was erreichen könnt? oder schon was erreicht habt?
Ja, sagen wir so, wir laden uns selber ein. Wir werden nicht eingeladen. Also die
Wie lädt man sich da ein? Da würde ich auch gerne mal hin.
Nein, ist es so, dass es tatsächlich in dieser internationalen Politikwelt gibt es natürlich Strukturen, die traditionell sehr stark auf die Staaten, die Mitgliedstaaten fokussiert sind und wo es erst langsam und auch immer unter einer kritischen Auseinandersetzung mit eben zivilgesellschaftlichen Gruppen die Bereitschaft gibt, sich dem weiter auch zu öffnen, dass man auch eben Netzwerke, mit denen die WHO selber, also die Weltgesundheitsorganisation selbst, auch in direkten Projektaktivitäten ist, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, an diesen Versammlungen teilzunehmen und auch Stellungnahmen abzugeben zu den verhandelten Themen. Das ist, das haben wir eben über unsere Netzwerke, das People's Health Movement, Medicus Mundi International ist ein solches Netzwerk, über die wir dann auch zu solchen, den großen Jahresversammlungen uns da registrieren lassen können und dann auch präsent sein können in den Versammlungen. Und was das wirklich ausbringt, auswirkt, was wir tun, und ich denke, was auch wichtig ist, ist einerseits wirklich nochmal auch diese Ländervertreter, die da hinkommen und die oftmals, wenn sie aus kleinen Ländern des Südens kommen, oftmals wenig eigene Ressourcen haben, um sich wirklich gut vorzubereiten auf die Versammlung, den thematisch kritischen Fragen auch nochmal Inputs zu geben und darüber auch bestimmte Diskussionen mit zu beeinflussen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, was wir da tun. Also, dass wir sagen, weil wir ja selber nicht mitstimmen, aber unsere Stimme erheben können, dass wir darüber tatsächlich auch nochmal versuchen können, auch sichtbar zu machen, immer wieder auch welche Interessen eines öffentlichen Interesses für Gesundheit gibt es eigentlich und wie sehr muss man da auch eine Privatisierung dieser internationalen Organisation immer kritisch zurückweisen, also die nämlich auch als Dynamik in den letzten 10, 15, 20 Jahren eingesetzt hat.
Mich interessiert noch, wie das genau abläuft bei so einer UN-Versammlung. Also wenn ihr Stellungnahmen abgibt, heißt das, ihr bereitet dann Papiere vor, eine Art Flyer, die ihr dann verteilt oder die ihr anbietet oder habt ihr einen Tisch oder sprecht ihr bei einer Abendveranstaltung dann vielleicht Leute an und versucht die mit denen dann zu diskutieren oder habt ihr die Gelegenheit, da bei einer öffentlichen Anhörung auch eine Art Vortrag zu halten? Oder
es gibt tatsächlich bei dieser Weltgesundheitsversammlung werden Resolutionen besprochen und dann auch verabschiedet und da können alle Mitgliedstaaten zur Stellung nehmen. Und wenn alle Mitgliedstaaten gesprochen haben, dürfen auch die nichtstaatlichen Organisationen nochmal eine Stellungnahme vortragen in den Versammlungen.
Also da hört dann aber keiner mehr zu, weil alle schon beim Buffet sind oder
wie doch, ist das? Das kommt drauf an, das wird schon wahrgenommen auch. Also wenn man inhaltlich auch was zu sagen hat, das ist sehr ritualisiert. Das darf nicht länger als eine Seite sein, genau 300 Worte und das wird eher wahrgenommen und was wir tun, ist zum Beispiel im Vorfeld Veranstaltungen zu machen mit den Länderdelegationen, die ja in Genf, also die WHO trifft sich immer in Genf, da ist das Headquarter von ihnen, auch mit den Delegationen von Mitgliedsländern sich vorher zu treffen und quasi vorher Veranstaltungen auch zu machen, in denen man über die kritischen Themen, die einem wichtig sind, auch eine Veranstaltung macht beispielsweise, auch kontinuierlich im Laufe des Jahres mit diesen Ländervertretern Kontakt hält. Zum Beispiel das People's Health Movement ist ja ein Netzwerk, das im Süden entstanden ist und die natürlich wiederum politisch Einfluss nehmen auf ihre eigenen Ländervertreter. Wir sagen, das, was man als globale Gesundheit fängt zu Hause an. Die globale Gesundheit fängt nicht erst an, wenn man nach Genf kommt und bei der WHO mit mehreren tausend Teilnehmern da im Palast der Nationen zu sitzen. Das ist natürlich das Ritual, auch in dem dann aber viele Dinge auch vorher natürlich schon abgekaspert und abgesprochen worden sind. Wichtig ist, es kontinuierlich auch die Bedeutung globaler Gesundheitspolitik hier deutlich zu machen. Und so machen wir das hier beispielsweise auch in Deutschland als Medico. Wir haben eine deutsche Plattform für globale Gesundheit auch gegründet, mit Gewerkschaften und Sozialverbänden und Gesundheitsaktivisten hier in Deutschland und kommentieren die globale Gesundheitspolitik der Bundesregierung und versuchen darüber auch Einfluss zu nehmen, wie die Bundesregierung dann als Vertreter Deutschlands in Genf agiert.
Was sind aktuelle Themen, die da gerade diskutiert werden oder entschieden werden? Weil ich es so gar nicht weiß, muss ich hier zugeben.
Na, die großen Themen sind halt, wie jetzt die nächsten Millennium-Entwicklungsziele neu formuliert werden. 2015 ist ja das Jahr, in dem quasi diese erste Runde der Millennium-Entwicklungsziele ausläuft. Oder dann eben auch natürlich die Erreichung oder Nichterreichung besprochen wird. Und die Frage ist dann, wie geht es damit weiter? Ein wichtiger Vorschlag ist eben nochmal stärker, nicht mehr einzelne Krankheiten in den Fokus zu setzen, wie das bei den letzten Millennium-Entwicklungszielen war mit HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose, Kinder- und Müttergesundheit, sondern wieder etwas stärker eine universelle Universal Health Coverage zu in den Blick zu nehmen. Also zu sagen, man muss wieder stärker Strukturen breiter und einen universellen Zugang zu Gesundheitsversorgung als Ziel aufnehmen. Das beispielsweise ist eine wichtige Debatte jetzt im Mai.
Ich würde sagen, wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und sprechen gleich nach der Musik weiter mit Andreas Wulff von Medico International. Ja, da sind wir wieder beim ABS-Magazin auf Radio X, dem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Und heute sprechen wir mit Andreas Wulff vom Medico International. Das ist eine, ja, sagt man, eine Hilfsorganisation
für... Wir sagen, genau, ja? Hilfs- und Menschenrechtsorganisation in Frankfurt.
Für medizinische...
Für Gesundheit und... viele andere Themen, aber wir decken alles, wir nehmen Gesundheit sozusagen, gesunde Lebensbedingungen, politische Verhältnisse, die Gesundheit ermöglichen, als unser großes Oberdach.
Ja, gesunde Lebensbedingungen, da kann ich ja direkt mal einhaken. denn mich würde interessieren, wie ihr als Medico denn eigentlich die Bundeswehr und ihre, ja, zum Teil eben sogenannten oder meistens sogenannten Friedenseinsätze eigentlich bewertet, ob ihr das so seht, dass man militärisch Frieden erreichen kann?
Nein, da haben wir eine sehr klare und ablehnende Position zu. Medico war auch immer Teil einer deutschen Friedensbewegung, die diesen Blick auf die Bundeswehr speziell auch nochmal und ihre Aktivitäten immer sehr, sehr kritisch gehalten hat, auch in den verschiedenen innerlinken Debatten, die es beispielsweise ja auch nochmal 2003 um den Irakkrieg gab oder auch im Kosovo, wo wir ganz klar sagen, dieser Blick darauf zu hoffen oder zu glauben, man könnte mit Krieg Frieden herbeibomben, der ist immer illusionär und man muss ganz klar sagen, Politik muss sich erstmal klar darüber machen, wie sie auch die Bedingungen dafür fördert, dass es zu Kriegen kommt und dass man da sozusagen Politik einsetzt, um eben solche Bedingungen zu verändern, bevor eben solche militärischen Optionen überhaupt dann immer wieder ventiliert werden. Wir haben uns da ganz klar immer auch abgesetzt, auch in der Debatte beispielsweise, ob man in Afghanistan jetzt mit der Bundeswehr und NGOs zusammen Entwicklungsprojekte machen sollten. Das war eine wichtige Debatte, die wir in den letzten Jahren auch hatten innerhalb dieser NGO-Szene, wo es auch glücklicherweise, würde ich sagen, eine relativ klare, gemeinsame, eindeutige Haltung auch gab, dass man so etwas nicht macht, dass man keine zivil-militärische Kooperation macht.
Bei der zivil-militärischen Kooperation würde ich gerne einhaken, weil die Bundeswehr sagt ja, sie wäre notwendig für den Schutz der zivilen Organisationen in Krisengebieten, damit sie ihre Tätigkeiten auch ausüben können. Andererseits wird aber auch berichtet, dass dadurch, dass die Bundeswehr überall mitfährt, wo Hilfsorganisationen da versuchen, da helfen, dass die dann selber zu Kriegs- oder Anschlagszielen werden, die Hilfsorganisation selber. Habt ihr Erfahrungen oder auch Kontakt zur Bundeswehr gehabt irgendwann mal?
Es gibt natürlich in bestimmten Situationen lässt sich das gar nicht vermeiden, dass man natürlich auch mit der Bundeswehr Kontakt hat in diesem Sinne. Aber wir haben immer sehr stark, genau was ich sagte, diese Trennung, dass das eine das ist, was das Militär macht und dass das nicht eben in einer solchen Vermischung auch von zivilen und militärischen Aktivitäten und Operationen enden darf. Und diese Debatte darum, lassen wir uns jetzt von der Bundeswehr schützen oder nicht, führen wir insofern auch bewusst nicht, weil ja wir mit unseren lokalen Partnern arbeiten, die sozusagen selber natürlich auch sehen müssen, wo sie noch arbeiten können, aber in der Regel ja ihre eigenen Einschätzungen auch haben und natürlich auch nicht von unserer Bundeswehr, also der deutschen Bundeswehr, geschützt werden in ihrer Arbeit.
Das heißt, wenn unser Bundespräsident Joachim Gauck von der Bundeswehr verlangt, eine stärkere sogenannte Verantwortung im Ausland zu übernehmen, kann man ihn dann einen widerlichen Kriegshetzer nennen?
Ja, wir haben ihn nicht so genannt. Ob man das jetzt in dieser Wortwahl macht, würde ich sagen, was ich finde, ist hochproblematisch, dieser Versuch, sozusagen den Verantwortungsdiskurs in dieses Militärische auszuweiten. Ich denke, Politik hat in erster Linie Verantwortung dafür, Bedingungen herzustellen, die Kriege nicht nötig machen. Also die Ursachen für Kriege in den Blick zu nehmen, die ungerechten Lebensverhältnisse, die Repression, die auch die Unterstützung natürlich für kriegstreibende Akteure, mit denen ja die ja auch Teil auch bundesrepublikanischer Wirklichkeit ist. Dagegen würde ich mir wünschen, wenn der Bundespräsident deutliche Worte findet.
Andreas, du bist ja auch zuständig, sage ich mal, für Ägypten und den Libanon. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also für Ägypten und in Ägypten ist da jetzt gerade ein Präsident an der Macht, der vom Militär mindestens gestützt wird. Wie verhaltet ihr euch da oder wie kann man sich da verhalten?
Ja, das ist eine große, lange, lange Geschichte. Wir haben, erstens arbeiten wir noch nicht lange in Ägypten. Das schränkt natürlich auch unsere Tiefe ein, mit der wir auch in der ägyptischen Debatte Fuß fassen können. Wir haben sehr genau wahrgenommen, vor allem im letzten Jahr nach dem militärischen Putsch gegen die Muslimbrüder, gegen den Präsidenten Morsi, der Muslimbrüder, dass auch innerhalb der ägyptischen Linken es da eine sehr heftige Debatte darum gab, ob man das jetzt unterstützt, diesen Putsch, und damit sozusagen auch die Perspektive jetzt dieses neuen Präsidenten, der ja den Putsch maßgeblich vorangetrieben hat als damaliger Militär. Wo wir sagen würden, das traf eher ein bisschen unsere Einschätzung, die gesagt haben, man darf das auf gar keinen Fall, hatte dem Militär gerade auch in Ägypten nicht wieder diese Machtfülle geben, die es die ganzen Jahrzehnte auch vorher schon gehabt hat. Und das muss man deutlich kritisieren. Und ich denke, das ist jetzt ja auch nochmal deutlich geworden in den letzten Monaten, dass die politische Entwicklung gerade eben unter diesem Sicherheitsdogma oder unter dieser Vorgabe, man würde für Sicherheit und Ordnung schaffen, jede gesellschaftliche Dissidenz, jede gesellschaftliche kritische Debatte versucht wird abzuwürgen und es eben nicht alleine auch gegen die Islamisten geht oder gegen irgendwelche realen oder vermeintlichen Terroristen, sondern tatsächlich auch gegen die linken zivilgesellschaftlichen Akteure, die wesentlich am Beginn des Aufstands in Ägypten, dieses ägyptischen Frühlings im Januar 2011 standen.
Und dennoch ist doch, ist es doch eigentlich zu befürworten, dass das Land zur Ruhe kommt und da eine gewisse Stabilität vielleicht tatsächlich wieder einzieht, die dann auch ermöglicht, dass Touristen zurückkommen, die wirtschaftliche Prosperität. Das sind ja die Argumente, warum sich viele Ägypter und Ägypterinnen dazu entscheiden, jetzt eben diese Militärregierung zu stützen. Und das alles würde ja auch einer besseren Gesundheitsversorgung nicht nur, sondern generell der Situation der Leute da sehr zugutekommen.
Ja, wir sind da sehr skeptisch. Ich meine, mit dem gleichen Argument wurden jahrzehntelang eben auch die ägyptischen Militärhaber und inklusive Hosni Mubarak jahrzehntelang ja unterstützt, gerade auch von unseren Regierungen. Also, und man hat geflissentlich über alle Menschenrechtsverbrechen hinweggesehen, die unter diesen repressiven Militär Regimen in Ägypten zum Beispiel stattfanden. Und das ist, finde ich, als Argument von der linken Seite zu sagen, na ja, aber Ruhe und Stabilität ist notwendig und dann kommt auch irgendwie der wirtschaftliche Aufschwung. Das, finde ich, kann nicht das Argument sein, mit dem man solche repressiven Maßnahmen unterstützt. Noch dazu, da tatsächlich die große Frage ist, wie weit das an die Ursachen letztlich auch der ökonomischen Misere geht in Ägypten, weil natürlich auch unter diesen Bedingungen letztlich die möglicherweise jetzt bestimmte Nutznießer des Mubarak-Regimes zwar erstmal entfernt worden sind von der Macht, aber letztlich die Grundfragen von Armut und Ungleichheitsverteilung der eigenen Landressourcen in Ägypten, der Ressourcen insgesamt überhaupt nicht angegangen werden. Also da sehen wir auch eher wenig Hoffnung darauf, dass sich jetzt unter dieser spezifischen Regierung so viel verbessern wird. Und ob man das dann noch legitimiert, das müssen letztlich auch die Ägypter für sich entscheiden. Das würde ich gar nicht tun.
In Ägypten werden ja vor allem humanitäre Aufgaben durch religiöse Gruppen übernommen, also namentlich eben die Muslimbrüder, die da ja nicht nur Krankenhäuser haben, sondern auch angefangen von Suppenküchen oder verschiedene andere Dinge, die sie da bereitstellen als humanitäre Arbeit. Wenn ihr jetzt da Partner findet und eine eigene Gesundheitsstruktur aufbaut, gibt es da Probleme dann eben, weil man dann ja schon auch diese religiösen Gruppen, verschiedene, zurückdrängt oder sich in deren Bereich da eindringt?
Na, die Partner, die Medico da hat, machen keine parallele Gesundheitsversorgung auf. Also tatsächlich sind die Organisationen, die wir unterstützen, das sind auch keine so großen Organisationen, die versuchen letztlich, und das war der Ansatz, mit dem wir auch nach 2011 da aktiv waren, versuchen die Menschen, die sich selbst in den Städten und Gemeinden organisiert haben, darin zu unterstützen, dass sie quasi ihr Recht auf Gesundheit einfordern und den öffentlichen Gesundheitssektor, den es ja gibt. Also Ägypten hat ja seit dem Nasserismus, also seit den 60er Jahren, natürlich eine ganz breite Infrastruktur eigentlich aufgebaut, öffentlicher Gesundheitsversorgung, die sehr schlecht funktioniert, die sehr wenig finanziert ist und deswegen auch schlecht funktioniert. Aber das als Recht der Bevölkerung auf eine kostenlose, gute Gesundheitsversorgung immer wieder einzufordern und zu sagen, wir nehmen dann auch mal die Dinge selber in die Hand, das haben wir zumindest punktuell unterstützen können. Aber das heißt nicht eben eine parallele Struktur selbst aufzubauen. Das ist, denke ich, unrealistisch auch zu hoffen, dass man das tatsächlich kann, sondern unser Ansatz war immer auch zu sagen, man kann modellhaft bestimmte einzelne Dinge natürlich auch mal selbst in die Hand nehmen, aber letztlich kann Gesundheit für alle nur dann entstehen, wenn es eine öffentliche Verantwortung gibt, wenn es letztlich auch eine öffentliche Gesundheitsversorgung gibt, die gesellschaftlich dann wiederum kontrolliert werden muss, also wo auch die Menschen selber ein Mitspracherecht haben müssen, wie das organisiert wird und funktioniert und dem sich auch die Professionellen verantworten müssen.
Also auch da geht es wieder, wenn ich es richtig verstehe, um die Ermächtigung der Leute vor Ort, ob sie sich dazu entscheiden, ihre Gesundheitsversorgung mit den Muslimbrüdern zusammen zu organisieren oder vielleicht mit dem Militär, das sich jetzt so groß an, aber eben über Militär, Krankenhäuser etc., das ist dann offen den Leuten gelassen, die dort eben vor Ort dann sind.
Ja, ich denke also die Debatte darum, wie kann sich Gesellschaft selbst reorganisieren und auch tatsächlich, die muss natürlich vor Ort auch in den Konflikten geführt werden. Also wie sehr man sich selbst, die ägyptische Gesellschaft sich selbst sozusagen auch solche Ideen der Muslimbrüder öffnet oder nicht, oder wie weit sie sie zurückweist, wie weit sie auch als plurale Gesellschaft eben die Möglichkeit für sich entwickelt, auch verschiedene Optionen zu haben, dass dafür müsste es solche Räume geben. Ich sehe das im Moment unter der herrschenden Bedingung so gut wie gar nicht. Also das ist ja das Dilemma, dass man unter solchen repressiven politischen Regimen letztlich alle zu Dissidenten werden und Opfern einer solchen Repression und damit natürlich auch die interne wichtige Auseinandersetzung darum gar nicht mehr geführt werden kann. Also sondern man letztlich immer nur entweder für den Staat oder für diese Art von repressivem Regime ist oder dagegen, und alle anderen sind dann eben kriminalisiert und werden in den Knast gesteckt. Und die wichtige Frage, wie soll denn die Gesellschaft miteinander und mit ihren Diversitäten, mit ihren Unterschiedlichkeiten auch umgehen, die wird unter solchen Bedingungen kaum zur Debatte gestellt.
Hier in den Medien war ja sehr populär, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung Probleme hatte in Ägypten und dort, was war der Vorwurf,
Spionage
betreiben würde. Ist das was euch auch begegnet ist
in eurem Engagement? Nein, wir sind ja keine, auch das ist natürlich insofern einfacher für uns, weil wir jetzt nicht direkt vor Ort registriert sind, präsent sind als internationale Organisation. Das ist auch in Ägypten sehr kompliziert. Wir machen natürlich keine so clandestine Arbeit, sondern wir haben mit registrierten Nichtregierungsorganisationen in Ägypten, deren Arbeit wir finanziell unterstützen. Das wird alles kontrolliert, auch von dem Ministerium, der Behörde, die für die NGOs zuständig ist. Aber da haben wir sozusagen selbst als Person oder auch als Medico in diesem Fall jetzt keinen direkten Einfluss oder keine direkte Konfrontation mit solchen Staatsbehörden. Wir sind ja auch immer nur relativ kurzfristig im Land und nehmen jetzt auch nicht als Medico direkt Stellung zu der ägyptischen Politik.
Du betreust nicht nur Ägypten, sondern auch den Libanon, und du hast mal Syrien auch mit betreut.
Die Syrien gehört ja so ein bisschen mit dran an den Libanon. Ich habe die ersten anderthalb Jahre, als wir jetzt mit der Krise in Syrien, mit dem Aufstand in Syrien angefangen haben, dort auch nach Partnern zu suchen und dann auch eben auch Flüchtlingshilfe zu leisten. Im Libanon, wir leisten auch im Libanon Flüchtlingshilfe für syrische Flüchtlinge. Das habe ich angefangen. Wir haben das dann intern umorganisiert, sodass ein Kollege, der stärker in der Nothilfearbeit von Medico ist, der hat jetzt das ganze Syrien-Geschehen übernommen. Aber ich bin da natürlich durch weiterhin die Arbeit im Libanon natürlich auch immer noch nah dran.
Wie ist da die Situation jetzt gerade? Was kann man da überhaupt noch machen in Syrien? Was könnt ihr
Die Situation ist kaum vorstellbar, natürlich schrecklich. Also die Größenordnung auch der Binnenvertreibung der Flüchtlinge im Ausland ist natürlich enorm. Die ist sozusagen, gehört zu den allergrößten Flüchtlingskatastrophen. Die Militarisierung und natürlich auch die Eskalierung von Gewalt, sowohl von Seiten des Regimes als auch von Seiten auch der Rebellen und speziell eben der islamistischen Rebellen, die dann eben jetzt gerade ihr Kalifat ausgerufen haben, die ist schwer vorstellbar. Es ist auch schwer aushaltbar, Geschichten zu hören. Wir haben eben jetzt zunehmend auch das Problem wir sind zunehmend damit konfrontiert, dass auch Partner von uns, Menschen, mit denen wir lokal zusammengearbeitet haben, Leute aus einer gar nicht mehr da sind, sondern als Flüchtlinge selber entweder im Libanon sind oder bis nach Europa es geschafft haben. Und eben die Akteure, die eigentlich auf die zivile und die Demokratisierung ihres eigenen Landes gesetzt haben, eben entweder zum Teil eben nur noch humanitäre Hilfe leisten können. Das ist dann alles, was aktuell natürlich auch überlebenswichtig ist. Oder selber schon vor dem Druck eben der Militanten oder eben des Verfolgungsdrucks des Regimes abtauchen mussten, aus dem Land raus mussten. Das ist sehr betrüblich, also das nimmt einen natürlich auch sehr stark mit. Wir können nach wie vor lokale Organisationen unterstützen. Wir unterstützen Akteure im kurdischen Teil des Landes. Wir haben eine Partnerorganisation, eine palästinensische Partnerorganisation, die in Damaskus, in den Randgebieten von Damaskus Hilfe leistet. Und wir nehmen jetzt auch Kontakt nochmal mit einer lokalen Selbstverwaltungsstruktur, die in dieser Stadt Dara, die am Beginn des syrischen Aufstandes stand, Kontakt auf und werden da auch nochmal medizinische Hilfe unterstützen. Sowas können wir machen über verschiedene Wege und unterstützen eben auch in größerem Umfang dann auch Flüchtlingshilfe im Libanon. Das ist so das Spektrum, was wir aktuell machen können im Syrien.
Und wie oft ist man denn eigentlich im Ausland, wenn man bei Medico arbeitet? Ich kann mir das schon vorstellen, keine Ahnung, 2 Monate dort, 1 Monat da, da wird es schwierig auch mit der Familie.
Ja, wir machen kürzere Reisen zu unseren Partnern. Partnern und je nachdem, wie viele Länderbetreuung das ist oder wie intensiv dann letztlich natürlich Situationen sind, werden das dann auch schon mal mehr. Bei mir ist es jetzt, tatsächlich sind es so 2, 3, 4 Reisen im Jahr von 2 bis 3, maximal 3 Wochen mehr, 2 Wochen, 1 bis 2 Wochen. Das hält sich in Grenzen. Das ist eher so, dass natürlich auch wir viel im Land unterwegs sind, auch in Europa unterwegs sind, zu Vernetzungstreffen, zu Konferenzen, zu Vorstellungen unserer Arbeit, Veranstaltungen, so dass man da schon eine ganze Weile unterwegs ist. Ich selbst, aber das ist unterschiedlich. Da haben die Kollegen bei Medico und wir haben nicht alle Familie. Ich habe selber auch keine eigene Familie, sodass so da zumindest jetzt das nicht so ein ganz großes Problem ist.
Ja, also ihr seid international aktiv, setzt euch dafür die Ermächtigung der Leute ein, aber auch für die Ermächtigung der Menschen hier in Deutschland oder in Frankfurt ja sogar. Denn zum Beispiel seid ihr auch aktiv bei Blockchupal. Wir hatten ganz am Anfang schon mal kurz darauf verwiesen, da sollten ja 2012 beim ersten Blockchupal auch so ein ganz großes Straßenfest stattfinden mit verschiedenen Ständen in der Innenstadt rund um die Taunusanlage. Und da hattet ihr auch sogar ein Zelt angemeldet. Warum engagiert ihr euch denn in diesem Bündnis?
Ja, das war für uns, also dieses Zelt, was wir machen wollten, war tatsächlich auch unsere Themen da stärker auch mit reinzubringen.
Es wurde also alles verboten.
Wurde damals alles verboten. Es geht einfach darum, natürlich die Zusammenhänge zwischen Politik, die hier in Deutschland oder in Europa stattfindet, jetzt eben speziell auch natürlich zur europäischen Krise, hat ja ganz viel Ähnlichkeiten mit dem, was wir auch aus internationalen Politikverhältnissen kennen. Also Austeritätspolitik, das sozusagen das Schlagwort für den Umgang mit der Krise in Südeuropa war. Das ist ja etwas, was seit in den 70er Jahren, in den 80er Jahren in vielen Ländern des Südens zu wesentlichen Zerstörung auch des öffentlichen Gesundheits- und Bildungssektors geführt hat etwa. Also wo es da ja Erfahrung auch gibt von unseren Partnern, die letztlich etwas schon vorweg erfahren haben, was sozusagen in dieser Blockupy-Dynamik auch entsteht. Das war so ein Thema, das wir mit einbringen konnten. Das zweite wichtige Thema haben wir jetzt ja im letzten Jahr 2013 in Blockupy mit eingebracht, eben die Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Gesundheitsbedingungen von Menschen im globalen Süden, die eben direkt in den globalen Wertschöpfungsketten, wie das so schick heißt, in die ökonomischen Produktionsbedingungen eingebunden sind. Also und dann eben als Waren bei uns auf den Warentischen landen, in der Textilproduktion, in der Elektronikindustrie und wo wir eben auch durch unsere Arbeit im Süden, da war das dann in Pakistan und Bangladesch, unmittelbar konfrontiert worden sind, eben mit mit schweren Fabrikunfällen in der Textilindustrie, wo wir dann die Gelegenheit hatten, genau diesen Zusammenhang zwischen der Massenproduktion von Textilien zu unglaublich ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, hier, die eben eine Massenkonsum hier in Deutschland auch ermöglichen, das zusammenzubinden und die Verantwortung dieser globalen Akteure im Wirtschaftsgeschehen einfach zu denunzieren, da auch Menschen aus dem Süden konkret so einzuladen, die Gewerkschaftsaktivisten, die da die Interessen der Betroffenen, der Verletzten direkt oder eben auch der Arbeiterinnen und Arbeiter vertreten, dass wir dies zusammenbringen, das war uns sehr wichtig. Also Blockupy nicht nur etwas ist, was jetzt hier europäische Politik betrifft, sondern tatsächlich global sich auswirkt und eben auch globale Vorläufer hat.
Also Frankfurt ist eigentlich Bangladesch ganz nah in diesem Moment, wenn es um das Rana Plaza geht, also diese eingestürzte Nähfabrik. Das war im April 2013. Ihr seid da auch hingereist und habt geschaut, wie es den Leuten jetzt geht. Weißt du, wie es den Leuten jetzt geht in dem Rana Plaza?
Ja, es ist natürlich leider muss man immer sagen, die Situation ist ganz dramatisch und auch zum Teil fatalistisch. Unser großer Gesundheitspartner in Bangladesch hat ja direkt erste Hilfe geleistet, hat auch versucht, dann Menschen eben in Not zu versorgen und auch sie jetzt weiterhin zu betreuen, sei es prothetisch oder sei es mit Physiotherapie. Wir haben Leute kennengelernt, die eben auch für die Entschädigung kämpfen dieser Menschen. Letztlich ist die Situation in Bangladesch politisch eben auch so, dass es sehr mühsam ist, die bangladeschische Regierung selber dazu zu verpflichten und auch wirklich es durchzusetzen, dass sie letztlich ihre Industrieakteure besser und stärker kontrolliert. Deswegen ist häufig jenseits von ganz symbolischen Geldverteilungsaktivitäten meines Wissens von dieser Seite wenig passiert. Und die Prozesse jetzt zu versuchen, auch die internationalen Textilkonzerne wirklich haftbar zu machen, sie wirklich auch juristisch zu verpflichten, sich da stärker zu engagieren, das ist sehr zäh, leider. Also da laufen weiterhin die Prozesse. Wir sind jetzt gleich in den nächsten Monaten gibt es nochmal so eine Lobby-Tour auch durch Berlin mit dem Europäischen Center for Constitutional Rights, unserem einen Partner hier in Europa, die eben diese juristische Aufarbeitung weiterverfolgen und mit Akteuren eben aus Bangladesch, dem wir nochmal eine Tour durchs politische Berlin organisiert haben, also wo wir da nochmal dieses Thema versuchen, eben nicht sterben zu lassen, weil das Dilemma natürlich ist, gerade die mediale Öffentlichkeit geht für ein paar Monate, dann gibt's nochmal was zum Jahrestag. Das war jetzt ja auch gerade zum ersten Jahrestag nochmal was und dann verschwindet es auch in der Versenkung und da arbeiten wir natürlich sehr stark dran, dass das eben nicht verschwindet, aber leider hilft das natürlich den Betroffenen selbst erstmal in dieser langen Zeit auch nur sehr wenig. Also von daher sind die biografischen Schicksale auch da sehr dramatisch. Wie gesagt, wir können immer nur sagen, unsere Partner, mit denen wir arbeiten, sind da seit 30, 40 Jahren aktiv in ihrer Gesundheitsarbeit und sind genauso hartnäckig an solchen Prozessen dran, wie wir das auch sind.
Wir haben ja gerade mitgekriegt, dass der Arbeitsschutz auch zu Ihrem Aufgabenfeld gehört. Und da wollte ich nochmal genauer wissen, was bedeutet oder was beinhaltet denn genau oder ungefähr der erweiterte Gesundheitsbegriff? Für mich ist gesund, wenn ich nicht krank bin.
Was ist gesund? Also genau, der erweiterte Gesundheitsbegriff ist auch, dass es natürlich nicht nur individuell ich mein Ich und meine Gesundheit ist. Ne? Das ist das eine Wichtige daran, also dass wir Gesundheit immer als auch die Bedingungen, die gemeinsamen Bedingungen, die kollektiven Bedingungen dafür sind, dass es Gesundheit gibt. Das sind so ganz banal, für uns heutzutage banale Dinge, die klassisch zum Public Health gehören. Das heißt, dass die Wasserversorgung kontrolliert wird, dass die Nahrungsmittelversorgung funktioniert, dass überhaupt auch Menschen ausreichend zu essen haben, Wohnbedingungen so sind, dass die Menschen nicht frieren, dass das einfach gesichert ist, dass bestimmte Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens gesichert sind, die Menschen krank machen. Wenn sie zu wenig Nahrung haben, werden sie krank. Darüber hinaus, gibt es natürlich das, was man soziale Determinanten der Gesundheit dann nennt, die eben dieses einschließen, aber durchaus auch eben sowas wie zum Beispiel Strukturen der Arbeitsbedingungen, wie dass Menschen nicht krank werden davon, wie sie arbeiten, was eben in die Gewerkschaftspolitik hineingeht. Aber es geht auch um politische Determinanten der Gesundheit. Die Frage zum Beispiel, wie wird internationale Patentpolitik ausgestaltet, so dass Medikamente kostengünstig für alle Menschen verfügbar sind und eben nicht überteuert sind. Auch das ist eine Bedingung für Gesundheit, die erstmal mit der Versorgung im Krankheitsfall direkt schon was zu tun hat, aber natürlich gar nicht so sehr jetzt nur von Medizinern beachtet wird. Deswegen ist auch das Credo von Medico, dass diese Gesundheitsfragen nicht nur was für Mediziner sind, und deswegen sind wir keine Ärzteorganisation.
Also Medizin ist nicht nur individuell, sondern hat auch was mit politischen Bedingungen zu tun. Das war Andreas Wulff von Medico International hier im ABS-Magazin. Ich bedanke mich bei Andreas natürlich, bei German, der mit mir hier im Studio war. Und ich bin Etta Kivili, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao. Wie komme ich hier raus?